in essence, what it is saying, instead of you and me running around here seeking allies in our struggle for freedom, in the Irish neighborhood or the Jewish neighborhood or the Italian neighborhood, we need to seek some allies among people who look something like we do. And once we get their allies, it's time out for you and me to stop running away from the wolf right into the arms of the fox, looking for some kind of help. That's a drag.
Die Geschichte des Rassismus. Ein Einordnungsversuch. Ihr habt einen Ausschnitt aus der Rede By Any Means Necessary von Malcolm X im Etuban Ballroom in New York City gehört. Die Rede ist von 1964 und Malcolm X spricht über Rassismus, über das Erbe des Kolonialismus, die afrikanische Kultur im Westen und über Self-Defense. Anhand zweier antiker Gesellschaften kann man bereits Strukturen nachvollziehen, die in natürlich deutlich anderer Form auf aktuelle oder seit dem Kolonialismus bestehende übertragen werden können. Diese Beispiele gelten in der Geschichtswissenschaft als solche für sogenannte proto-rassistische Systeme. Was bedeutet das? Beispiel Nordindien. Die Arier, um die sich später viele rassistische Mythen ranken werden, eroberten das Land. Die Arier war damals eine Selbstbezeichnung, die vom persischen König Dareios I. später als Intronierungsbegründung genannt wird und so später eine historische Rechtfertigung erhält. Kurz gesagt, die Arier installierten ein Kastensystem, bezeichneten sich selbst als Weizenfarben, während sie die unterworfenen Draviden verdrängten und oder sie in einem Kastensystem diskriminierten. Dabei haben die Draviden den Namen die Schwarzen von den Eroberern erhalten. Als ein zweites proto-rassistisches System kann man das der Spartaner bezeichnen, das ca. 900 vor Christus von den Doriern begründet wurde. Hier findet man ebenso eine Verdrängungsgeschichte vor, jedoch ohne einen Hautfarbenbezug. Bereits in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts weist die Geschichte parallele Denkmuster auf. Es wird klar, dass solche Systeme vor allem der Rechtfertigung von wachsender sozialer Ungleichheit zu Ende des Mittelalters oder zu Beginn der frühen Neuzeit dienten. In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts schlug Alfonso Martinez de Toledo im Kontext der Naturdebatte vor, die Söhne eines Bauern und eines Ritters fernab der Zivilisation gemeinsam aufziehen zu lassen. Er prophezeite, dass der eine sich trotzdem für Ackerbau und Viehzucht, der andere für Reiterspiele und Waffengänge interessieren würde. Denn es läge in der Absicht der Natur, dass sich die gute und die gemeine Abkunft in ihren Trägern durchsetze. Im 17. Jahrhundert wandte Richard Rawlins den Rassenbegriff schließlich auf die Herkunft und Verwandtschaft von Völkern an. Zitat: Englishmen are descended of German race, und leitete damit seinen modernen Gebrauch ein, wie er sich 1684 bei der anthropologischen Differenzierung der Menschheit in distinkte, natürliche Gruppen durch François Bernier zeigte. Ebenso etabliert sich ein Rassismus ohne Rassen, der den Rassebegriff unterläuft und ihn durch eine Vorstellung von Kultur ersetzt. Diese Vorstellungen von Kultur diffamieren den Kulturbegriff in jeglicher Hinsicht und lassen beispielsweise bestimmte Charakteristika einer Kultur wie Lernen, Entwicklung oder Kommunikation einer Gesellschaft komplett aus. Die Kultur wird, gemäß der Zeit, vor allem der Beginn der nationalstaatlichen Zeit Europas, gewissermaßen naturalisiert. In der Geschichtswissenschaft schließt sich an dieses Thema direkt die Frage an, ob die antiken Konstruktionen von Kultivierten und Barbaren nicht ebenso solche Konstruktionen und Denkmuster sind. Verwiesen wird meistens auf Aristoteles, der unter anderem Alexander den Großen über jene Barbaren lehrte, was sich bereits damals für Alexander als Unwahrheit entpuppen sollte, als er die Feldzüge bis Indien führte. Bereits in diesen Lehren entsteht ein Konzept des mangelhaften Menschseins. Auch in Asien sind bereits vor dem 19. Jahrhundert und der Einführung des Rassebegriffs solche Muster vorzufinden. Wie in Europa wurden einerseits kulturelle Muster genutzt, die auf Barbarisierung ausgerichtet waren und in China oder Japan gegen äußere andere gerichtet waren. Andererseits zielten sie in Japan oder auch Indien auf innere andere ab, die sie für unrein erklärten und im Extrem sogar zu unberührbar machten. So viel zunächst zum Proto-Rassismus und Denkmustern, die in der heutigen Rassismusforschung als prototypische Vorsysteme oder Grundlagen gesehen werden. Doch was sind das eigentlich für Begriffe? Rasse, Rassismus. Was bedeutet das? Woher kommt es? Die Geschichte des unsäglichen Begriffs Rasse lässt sich in zwei Phasen einteilen. In der ersten Phase diente er nach der Krise des Feudalismus der klassistischen Abgrenzung des Adels als erblich bedingter, höher gestellter Gesellschaftsschicht. Er gab aus Besitz und Macht erwachsene Positionen als naturbedingte Folgen eines edleren Blutes aus. In der zweiten Phase wurde er nach den Erfolgen des europäischen Kolonialismus und seiner globalen Ausdehnung anthropologisiert und zur Einteilung der Weltbevölkerung in unterschiedlich entwickelte Gruppierungen benutzt. Er erklärte aus Eroberung und Gewalt entspringende Verhältnisse zum Ausdruck von natürlicher Ungleichwertigkeit. Im Jahr 1492 war Christoph Kolumbus in Mittelamerika gelandet und hatte damit die neue Welt entdeckt. 2 Jahre darauf teilte der Vertrag von Tordesillas den Globus in ein spanisches und ein portugiesisches Kolonialreich ein. Nach der Eroberung des Aztekenreiches durch Hernán Cortés und des Inka-Reiches durch Francisco Pizarro gründete Spanien die Vizekönigreiche Neuspanien und Peru, während Portugal Brasilien in Besitz nahm. Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts setzte die französische und englische Kolonisation Nordamerikas ein. 1584 erfolgte die Gründung von Virginia, wo 1607 mit Jamestown die erste englische Siedlung entstand. Schon im Jahr 1640 waren ca. 25.000 englische Siedler in Nordamerika angekommen. Die unterworfene indigene Bevölkerung musste zwangsarbeiten und reduzierte sich enorm durch die von Europäern eingeschleppten Krankheiten, ungewohnte Arbeitsbedingungen und Massaker. An ihre Stelle trat eine andere Bevölkerungsgruppe, Sklavinnen und Sklaven aus Afrika, die in einem interkontinentalen Handel mit Gewalt in die neue Welt gebracht wurden. Im 16. bis zum 19. Jahrhundert wurden etwa 10 bis 12 Millionen Menschen verschleppt. Die Bedingungen auf dieser Reise, die bis zu 3 Monaten dauerte, waren oft sehr erbärmlich und die ständige Furcht vor Revolten veranlasste die Besatzung zu einer brutalen Behandlung der Menschen auf den Schiffen. Die mittlere Sterblichkeitsrate auf den Sklavenschiffen betrug zwischen 10% und 20%. In Amerika wurden die Sklaven versteigert, bezahlten dabei zumeist in Naturalien, die in der Folge in Europa verkauft wurden. Das ist der sogenannte Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika. Seit dem späten 17. Jahrhundert bezeichneten sich die nordamerikanischen Kolonisten als Weiße. Die zunächst in den spanischen Kolonien gängigen Differenzierungen wurden ab dem 17. Jahrhundert auch von den Engländern und Franzosen übernommen. Im Jahr 1685 regelte der Code Noir die Verhältnisse von Herren und Sklaven in den französischen Kolonien. 3 Jahre darauf wurde für die englische Kolonien der Slave Code erlassen. Diese Strukturen hielten sich auch in den entstehenden Vereinigten Staaten. Das Gleichheitsgebot der US-Verfassung von 1787 galt für Afroamerikaner nicht. In den Nordstaaten wurde die Sklaverei zwischen 1781 und 1827 abgeschafft. Sie hielt sich in den Südstaaten bis zum Sezessionskrieg 1861 bis 1865. Auch freigelassene Afroamerikaner wurden in den Südstaaten diskriminiert. Zumeist blieben sie wirtschaftlich in ihrer Abhängigkeit von ihrem früheren Herrn. Sie hatten kein Wahlrecht und in einigen Bundesstaaten auch kein Zeugnisrecht vor Gericht. Auch war ihnen teilweise der Schulbesuch und der geschlechtliche Umgang mit Weißen verboten. Die Klassifikation der Rassenkastengesellschaften schlugen sich mit der Zeit auch im Sprachgebrauch nieder. Hier entstehen die bis heute verwendeten und bekannten Schimpfwörter für Menschen mit anderen Hautfarben. Der Rassebegriff, eine Ausgeburt der Aufklärung? Die Flut von neuen Kenntnissen, die sich zunächst vor allem in der Reiseliteratur niederschlug, führte im 18. Jahrhundert dann zu naturwissenschaftlichen Klassifizierungen der belebten und unbelebten Welt und warf auch Fragen an dem Ort des Menschen auf. Wo war der Mensch zwischen Gott und dem Tierreich einzuordnen? Afrikaner beispielsweise wurden häufig als Kreuzung zwischen Menschen und Affen oder als eine Übergangsstufe betrachtet. Die Geburt der modernen Rassekonzepte liegt im 18. Jahrhundert. Die Flut der mit der europäischen Expansion der vorangegangenen Jahrhunderte gewonnenen Kenntnisse brachte die Notwendigkeit, Dinge zu systematisieren. Dabei wurde in den Naturwissenschaften nicht nur die Pflanzen und Tiere, sondern auch Menschen klassifiziert. In der industriellen Zeit verbanden sich sozialdarwinistische Ansichten mit eben jenen entstandenen Konzepten von Rasse. Die Eugenik erlebt einen Aufschwung. Dies ist vor allem auf die Angst vor Degeneration im industriellen Zeitalter zurückzuführen. Als Begründer der Eugenik gilt der britische Naturforscher Francis Galton. Diese sogenannte Rassenhygiene findet ihren Höhepunkt in der NS-Diktatur und mündet unter anderem in der Euthanasie und dem Tod von Millionen von Menschen. Nach 1945 war die Eugenik zwar wegen ihrer Verbindung mit dem Nationalsozialismus diskreditiert, eugenische Praktiken wie die Zwangssterilisation gingen indessen in Staaten wie den USA, den skandinavischen Ländern und der Schweiz noch 3 bis 4 Jahrzehnte weiter. Während in der Bundesrepublik viele unter den Nazis aktive Rassenhygieniker um 1950 wieder Lehrstühle für Humangenetik, Anthropologie und Psychiatrie übernahmen und ihre Schüler aus der NS-Zeit nachzogen, waren in den USA führende Eugeniker zumindest bemüht, das rassistische Erbe ihrer Wissenschaft abzustreifen. Der Anthropologe und Archäologe Carlton Stevens Kuhn, Professor an den Universitäten Harvard und Pennsylvania, versuchte in seinem Hauptwerk The Origins of Races von 1962 eine Verknüpfung von Evolutionstheorie, Polygenese und Zivilisationsideologie zu schaffen. Kuhn vertrat die Ansicht, der Übergang vom Homo erectus zum Homo sapiens sei an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeitpunkten 5-mal erfolgt, woraus 5 menschliche Rassen entstanden seien. Während Kuhns Thesen in den 1960er Jahren von Anhängern der Rassentrennungspolitik in den amerikanischen Südstaaten dankbar aufgegriffen wurden, stießen sie in der Wissenschaft und seitens der schwarzen Bürgerrechtsbewegung auf heftigen Widerspruch. Wie die enge Verflechtung der Kategorien Geschlecht, Klasse, Nation, Kultur und Rasse zeigt, kann Rassismus nicht einfach als Ausschließungspraxis begriffen werden. Die rassistische Konstruktion der anderen wird vielmehr durch die vielfältige Überlagerung und Verknüpfung von Inklusion und Exklusion charakterisiert. Der Begriff Rasse wurde zur Herausbildung und Erklärung und Legitimation für den Erfolg des europäischen Kolonialismus herangezogen und zur Systematisierung der damit verbundenen Erfahrungen und Wissensbestände genutzt. Die Kolonialzeit prägte die Länder der westlichen Hemisphäre am stärksten und sorgte dafür, dass sich rassistische Klischees und Ressentiments verfestigten, tradiert wurden und bis zum Bodensatz der jeweiligen Kolonialgesellschaften durchsickerten. Dabei ist die wissenschaftliche Begründung dessen der Grundbaustein der Verbrechen und der systematischen Ausbeutung von Menschen mit anderer Hautfarbe. Diese systematische Ausbeutung wird unter anderem in der Aufklärung legitimisiert. Rassistische Klischees und Denkmuster werden durch den modernen Kapitalismus verstärkt und verfestigt. Die in Soziologie promovierende, in Dublin aufgewachsene Sozialwissenschaftlerin Emma de Beery sagt, Kapitalismus und Rassebegriff sind Geschwister. Die Kolonialgeschichte ist maßgeblich für die Geschichte des Kapitalismus und des systematischen Rassismus. Kapitalistische Maxime wie das der Selbstmaximierung oder Marktzugang stützen die Spaltung der Gesellschaften. Emma de Beery sieht den antirassistischen Kampf in den westlichen Gesellschaften unter Rahmenbedingungen des Kapitalismus als zunehmend erfolglos. Die Konzeption von diesem entstandenen institutionellen Rassismus grenzen sich von sozialpsychologischer Vorurteilsforschung ab. Das Diskriminierungspotenzial von Organisationen liegt vielmehr darin, dass die Umsetzung formaler Regelungen Spielräume für sachlich nicht begründete Ungleichbehandlung eröffnet. Die Zugehörigkeit zum Team basiert wesentlich auf der Verwendung einer gemeinsamen, gegebenenfalls rassistischen Sprache, der fraglosen Beteiligung an gemeinsamen Routinen und der Weitergabe von, ja, gegebenenfalls durch rassistische Stereotype geprägten Erfahrungswissen. Doch institutioneller Rassismus beruht nicht nur auf einem Mangel an Erfahrung und Verständnis, sondern mehr noch auf einem Mangel an Aufmerksamkeit und Willen zur Veränderung. Institutioneller Rassismus äußert sich nicht nur in benachteiligten Handlungsroutinen, sondern auch in absichtslosen, rassistischen Ausschlüssen, welche durch automatischen Rückgriff auf in der Institution unhinterfragte Vorverständnisse und Wissensbestände erfolgen. Diese Wissensbestände werden ferner so kodiert, dass ihr rassistischer Charakter verschleiert wird. So wird statt von Rasse lieber von Ethnie oder Kultur gesprochen. Außerdem überdauern Begriffe wie Ausländerkriminalität oder Fremdenfeindlichkeit jeden Professionalisierungsversuch. Ich möchte mit einem Zitat von Emma de Beery schließen. Sie liest aus ihrem Buch What White People Can Do Next auf dem International Book Festival in Edinburgh.
The old role of colonial settlers as a means of
Die alte Rolle der Kolonialsiedler als Mittel zur Verbreitung wirtschaftlicher Zwänge wurde von lokalen Nationalstaaten übernommen, die als Transmissionsriemen für kapitalistische Imperative fungieren und die Gesetze des Marktes durchsetzen. Das ist es also alles. Aber ich rede von der Kolonialisierung der Wahrheit, der Neugestaltung des Realitätsgefüges. Ich spreche von der Einführung einer Methode zur Klassifizierung, Messung und Quantifizierung der Welt, einschließlich aller Dinge, von der Zeit über die Temperatur, bis hin zur Entfernung und dem Gewicht. All diese Dinge wurden berechnet und durch Rahmenwerke begrenzt, die nicht nur europäische, sondern oft auch typisch englische Arten des Verständnisses der Realität waren. Und der heutige Aktivismus reagiert auf die Welt mit diesen Bedingungen. Nicht alles, aber das meiste davon und sicherlich das Mainstream-Zeug. Der heutige Aktivismus reagiert also auf die Welt mit diesen Bedingungen und operiert auf einem Terrain, das bereits durch weiße Vorherrschaft, eurozentrische Logik und Kolonialismus vorgezeichnet ist. Dies wäre weniger besorgniserregend, wenn es eindeutig identifiziert würde. Es würde keine so große Gefahr darstellen, wenn man sich der Vertragsbedingungen bewusst wäre. Wir bewegen uns in einem Rahmen, den wir auflösen müssen. Diese Anerkennung scheint jedoch überhaupt nicht vorhanden zu sein. Und wir beglückwünschen uns selbst dazu, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Oft auf deprimierende Weise, und zwar über das, was wir Plattformkapitalismus nennen, also Social Media. Meine Quellen waren Emma de Beery, Was weiße Menschen jetzt tun können, Berlin 2022. Wolf Hund, Rassismus, Christian Koller, Rassismus, Paderborn 2009. Ulrike Lemke, Institutioneller Rassismus und Strafverfolgung in Deutschland. In Beatrice Kobina und Kandra Milena Danielzig, Rassismus in der Strafverfolgung, von der Notwendigkeit struktureller Veränderungen, 2022.